Ja, Matthias, da hast du mir ja schon eine großartige Vorlage gegeben. Der Glaube kommt aus der Predigt. Wenn man nicht ganz genau weiß, was man tut, kann das für einen Prediger schon ordentlich Druck machen. Aber da hast du ja auch gesagt, die Predigt kommt vom Wort Gottes. Also es ist nicht mein Wort, was ich hier predige. Und ich muss auch nicht dafür tun, damit der Heilige Geist diese Worte, Gottes Worte, die jetzt gesprochen werden, in eurem Herz Frucht bringen. Und dafür möchte ich Gott jetzt noch danken. Ich möchte jetzt noch einmal vor der Predigt beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute bei diesem sommerlichen, schönen Wetter zusammenkommen können und Gottesdienst feiern können, dass wir dich feiern können, dass wir unseren Glauben gemeinsam teilen können und darauf vertrauen dürfen, dass du heute zu uns sprechen möchtest, einen guten Plan hast. Dafür danken wir dir, Jesus. Amen. Wir sind heute Morgen im letzten Teil unserer Predigtreihe angelangt. Wir hatten die letzten Wochen eine Predigtreihe mit dem Titel Ekklesia. Ekklesia ist griechisch, bedeutet die Herausgerufenen und wird gerade im Neuen Testament und im frühzeitlichen Christentum als Wort für die Gemeinde benutzt, für Kirche. Und wir haben uns in dieser Predigtreihe schon mehrere Sachen angeschaut. Wir haben gehört, dass Gottes Plan von Kirche, Gottes Plan von Gemeinde eigentlich wunderschön ist. Wir haben gehört, dass Gottes Gemeinde familiär ist, dass wir als Kirche, als Familie zusammenstehen. Wir haben gehört, dass Gottes Gemeinde aber leider auch schmerzhaft sein kann. Ich denke, manche von uns haben das in den letzten Jahren auch erlebt, dass Gottes Gemeinde auch schmerzhaft sein kann, weil wir nun mal alle auch Menschen sind. Wir haben gehört, dass Gottes Gemeinde in Christus vereint ist und wir haben gehört, dass Gottes Gemeinde fokussiert auf ihre Mission, auf ihren Auftrag sein sollte. Und heute hören wir als letztes Thema zur Predigt Ekklesia hingegeben. Gottes Gemeinde ist hingegeben. Da stellt sich jetzt für mich zuallererst einmal die Frage, wie wird eine Gemeinde hingegeben? Und wenn wir jetzt auch so die Predigten aus den vorigen Sonntagen aus der Predigtreihe hören, wie wird denn eine Gemeinde zu so einer Gemeinde, die vereint wird, die familiär ist, die eben nicht mehr schmerzhaft ist, die wunderschön ist? Und auch für heute die Frage, wie wird denn eine Gemeinde zu einer gesunden und hingegebenen Gemeinde? Und ich glaube, eine gesunde und hingegebene Kirche entsteht nur durch gesunde und hingegebene Kirchenmitglieder. Entsteht nur durch gesunde und hingegebene Nachfolger von Jesus. Es kann sein, dass in dieser Predigt ein paar Sachen gesagt werden, die vielleicht etwas schwer für dich zu schlucken sind. Der Engländer nennt das eine Hard-to-Swallow-Pill, eine Pille, die schwer zu schlucken ist. Aber ich möchte dich einladen, ich möchte dich ermutigen, dass du dich darauf einlässt, weil ich glaube, dass manche dieser Pillen, die ich dir heute anbiete, ein sehr großes Potenzial haben, dein Leben und deine Nachfolge in Jesus zu verändern. Denn die erste Pille, die ich dir jetzt anbiete, bedeutet, wenn eine hingegebene Kirche nur durch hingegebene Jesus-Nachfolger entsteht, dann bedeutet das, es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich. Es geht nicht darum, dass der Gottesdienst dir besonders gefällt. Es geht nicht darum, dass der Predigtstil, der Prediger gerade der wird, der dir am meisten zusagt. Es geht nicht darum, dass die Musik dir am meisten gefällt. Es geht nicht darum, dass das Abendmahl so gefeiert wird, so eingenommen wird, wie es für dich gut ist. Es geht nicht um dich. Es geht um Jesus. Es geht nicht um dich. Wenn die erste Frage war, wie wird eine Kirche zu einer hingegebenen Kirche? Und die Antwort war, durch hingegebene Jünger. Dann wäre jetzt die zweite Frage ganz logisch, wie werde ich denn jetzt zu einem hingegebenen Nachfolger von Jesus? Und da haben wir das große Glück, dass in allen vier Evangelien Jesu Antwort darauf steht. In allen vier Evangelien, und ich glaube in der Apostelgeschichte steht es auch nochmal, steht die Antwort darauf, die Jesus gibt auf die Frage, wie werde ich zu einem hingegebenen Jesus-Nachfolger? Die steht in Markus 8, Vers 34, ist eine von den vier Stellen, die habe ich mir heute rausgesucht. Da steht, dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, also wenn jemand hingegebener Jesus-Nachfolger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wenn jemand hingegebener Jesus-Nachfolger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Also drei Voraussetzungen, die Jesus hier sagt, die man erfüllen muss, die man tun muss, damit man hingegebener Jesus-Nachfolger sein wird. Und diese drei Voraussetzungen, die möchte ich heute mit uns etwas mehr beleuchten. Zuerst einmal, genau hier, drei Voraussetzungen. Erst einmal die Selbstverleugnung. Was bedeutet das überhaupt? Und ich denke, was es nicht bedeutet, ist, dass ich meine Persönlichkeit verleugne. Dass wenn jemand fragt, Entschuldigung, bist du nicht Simon? Ich sage, nee, bin ich nicht. Simon Jung? Nee, dann musst du woanders suchen. Bin ich nicht. Falls du den Jugendreferenten der Christuskirche Simon Jung suchst, musst du woanders suchen, der bin ich nicht. Ich denke, das ist nicht Selbstverleugnung, wie Jesus es hier meint. Was manche in den letzten Jahrhunderten als Selbstverleugnung gedeutet haben, ist dieses, ich bin ein schlechter Mensch. Gab es noch so verrückte Leute, die haben sich mit einer Peitsche selber auf den Rücken gehauen. Ich bin ein schlechter Mensch, ich habe das nicht verdient. Ich denke, das kann auch Jesus nicht meinen, wenn er sagt Selbstverleugnung. Ich glaube, Selbstverleugnung bedeutet, dass ich meine Selbstverwirklichung verleugne. Dass ich meine selbstsüchtigen und egozentrischen Wünsche für mein Leben verleugne. Dass ich die Wünsche in mir verleugne, die sich ein verwirklichtes Leben für mich wünschen. Timothy Keller hat einmal gesagt, und ich denke, das erklärt das noch ein bisschen mehr, Folgendes gesagt, dies ist Demut im Sinn des Evangeliums, das Glück der Selbstlosigkeit, nicht höher von mir zu denken oder geringer, einfach nur weniger an mich zu denken. Nicht höher von mir zu denken, ich denke jetzt also nicht, boah, ich bin Simon, ich bin der beste Prediger, den ich jemals gesehen habe und der beste Jugendreferent und Gitarre spielen kann ich auch noch am besten. Ich denke aber auch nicht, ach, ich bin ja eigentlich überhaupt kein guter Jugendreferent und predigen kann ich auch nicht gut, ach, gehe ich eigentlich lieber nach Hause. Das beides nicht, sondern einfach nur weniger an mich zu denken. Ich denke, das ist ein Punkt von Selbstverleugnung. Und Paulus hat in Galater 2, finde ich, den Kernvers der Selbstverleugnung gesagt. Paulus schreibt in Galater 2, ich bin mit Jesus gekreuzigt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Ich denke, da hat Paulus was ganz Essentielles verstanden. Ich denke, das ist der Kernvers der Selbstverleugnung. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt jetzt in mir. Ich lebe nicht mehr, sondern Jesus lebt jetzt in mir. Das ist Selbstverleugnung. Der zweite Punkt, die zweite Voraussetzung, und da knüpft das Ganze so ein bisschen an mit, nicht mehr ich bin es, der lebt. Der zweite Punkt ist das Kreuz auf sich nehmen. Und das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch. Fand ich zumindest, als ich das erste Mal gelesen habe. Heutzutage ist das Kreuz ja ein Deko-Element. Wir haben es hier im Gottesdienstsaal stehen. Ich trage es oft als Halskette. Es gibt Leute, die haben das als Bild aufhängen. Es gibt Leute, die tätowieren sich das auf ihre Haut. Vor 2000 Jahren wäre das nicht denkbar gewesen. Vor 2000 Jahren war das Kreuz das schrecklichste und demütigste Folterinstrument, das es gab. Wenn man sterben sollte, wurde man ans Kreuz genagelt und gehangen und dann hing man da so lange, bis man starb. Und das konnte dauern. Und man hing da nicht nur in irgendeinem Hinterhof von einem Gefängnis, das von allen vier Seiten von hohen Mauern umgeben war. Das Kreuz stand auf dem höchsten Berg außerhalb der Stadt, sodass jeder in der Stadt hingucken konnte. Das wäre so, als wäre heutzutage eine Verurteilung und die Hinrichtung würde im Fernsehen und im Internet zum Livestream empfänglich werden. Und wenn man dann zum Tode durch Kreuzigung verurteilt wurde, musste man diesen Querbalken, an dem dann die Arme hingen, musste man selber tragen zu dem Ort, wo man dann aufgehangen wurde. Und dieser Querbalken war sehr schwer. Jesus selbst musste ihn tragen. Und er war so schwach, dass er zusammengebrochen war. Und ein anderer Mann, der Simon hieß, musste es für ihn tragen. Das heißt, wenn man sein Kreuz auf sich nimmt, bedeutet das, man ist auf dem Weg zum Tod. Wenn man sein Kreuz auf sich genommen hat, bedeutet das, man ist gerade auf dem Weg, hingerichtet zu werden. Was soll das jetzt heißen? Heißt das jetzt, jeder, der Christ werden soll, muss auf der Stelle sterben? Nee, ich glaube nicht. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, der Ruf Jesu in die Nachfolge ist ein Ruf in den Tod. Das klingt barbarisch, das klingt radikal, aber ich denke, Bonhoeffer hat da einen Punkt. Wenn Jesus also sagt, wer mir nachfolgt, der muss sein Kreuz auf sich nehmen, bedeutet das nicht, dass du irgendeine Last in deinem Leben zu tragen hast, irgendeine Krankheit, irgendeine Sucht, so nach dem Motto, ach, das ist halt das Kreuz, was ich zu tragen habe. Das heißt aber auch nicht, dass jeder, der Jesus nachfolgt, sofort sterben muss. Sondern ich denke, wenn Jesus zur Nachfolge ruft und sagt, man soll sein Kreuz auf sich nehmen, dann bedeutet das, dass dein selbstsüchtiges Ich, dass der Teil von dir, den du gerade noch verleugnet hast, der muss sterben. Deine egozentrischen Wünsche, deine Selbstsüchtigkeit, dein Egoismus muss sterben. Und dadurch findet dann in deinem Leben ein kompletter Herrschaftswechsel statt. Wie Paulus es schon gesagt hat, er ist mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr er lebt, sondern Christus lebt jetzt in ihm. Dein selbstsüchtiges Ich muss sterben. Und dein Leben kommt dann unter Jesu Herrschaft, nicht mehr unter deine eigene. Wir merken also, das Kreuz ist nicht unbedingt das Symbol, für das wir es gerade gehalten haben. Und eine Personengruppe, die das Kreuz auch als Symbol benutzt haben, das auch nicht so ganz richtig und zielführend war, waren die Kreuzritter. Die Kreuzritter waren eine Gruppe von Christen und Rittern, die sich zum Auftrag gemacht haben, jeden, der nicht an Jesus geglaubt hat oder sich für ihn entscheiden wollte, umzubringen. Und dafür wollten sie in den Krieg ziehen. Und als Ritter, was braucht man da ganz besonders? Man braucht sein Schwert. So, keine Sorge, ist nicht scharf. Und die Kreuzritter haben dann so, waren dann schon mit ihrem Schwert bereit, aber sie dachten sich, Moment, es ist ja ein Krieg, ich könnte ja sterben, also lasse ich mich vorsichtshalber vorher nochmal taufen. Und das ist total banal, total absurd. Das haben sie haben sich taufen lassen mit ihrem Schwert in der Hand. Sie haben sich also komplett untertauchen lassen, aber das Schwert haben sie aus dem Wasser gehalten. Das bedeutet, alles von ihrem Leben haben sie Jesus gegeben, nur nicht das Schwert. Alles war für Jesus, nur nicht das Töten. Nur nicht die kriegerischen Akte. Alles für Jesus außer das. Und so absurd und banal das vielleicht für euch gerade klingt, so real ist es auch in meinem Leben. Und ich glaube, so real ist es auch in deinem Leben. Jeder von uns hat vielleicht etwas, was wir vielleicht ungern noch unter die Herrschaft von Jesus stellen wollen. Vielleicht ist kein Schwert, sonst geh nachher zum Segensgebet. Vielleicht ist es, so dumm das auch klingt, jetzt habe ich es auch hier liegen lassen, vielleicht ist es dein Handy. Vielleicht sagst du ja, oh, ich gebe alles unter Jesus Herrschaft, aber nicht das. Nicht Instagram, nicht Netflix, was auch immer. Alles gebe ich unter Jesus Herrschaft, aber da möchte ich noch selber entscheiden drüber. Vielleicht ist es auch nicht dein Handy, vielleicht ist es Alkohol. Das ist hier die Bierflasche, die Matthias gerade umgeworfen hat fast. Vielleicht sagst du, alles gebe ich dir, Jesus, alles ist unter deiner Herrschaft, aber über meinen Alkoholkonsum möchte ich noch selber entscheiden. Ein Bier ist kein Bier, komm. Die Samstage, die sind für die Jungs. Freitagabend kann man auch mal ein bisschen. Alles gebe ich dir doch schon, Jesus, aber das möchte ich noch behalten, da möchte ich noch selber drüber entscheiden. Ist das okay für dich, Jesus? Geht das? Vielleicht nicht unbedingt Alkohol, vielleicht ist es auch dein Geld. Alles gebe ich dir, Jesus. Aber da ist noch ein schönes Auto, was ich gerne hätte. Für mich wäre es so eine schöne Gitarre, die ich mir noch kaufen wollte. Alles gebe ich dir, Jesus, aber ja, über das Geld möchte ich noch ein bisschen selber entscheiden, wie ich das ausgebe. Du hast doch schon alles andere, aber lass mir das doch bitte. Wäre das okay für dich? Vielleicht ist es auch nicht dein Geld, sondern deine Sexualität. Alles gebe ich dir, Jesus. Alles kannst du haben, aber nicht mein Liebesleben. Nicht meine Selbstbefriedigung, nicht mein Pornokonsum. Nicht den Sex mit meiner Partnerin oder meinem Partner. Da möchte ich noch selber darüber entscheiden. Komm, wie falsch kann es sein, wenn es sich gut anfühlt? Ich gebe dir doch alles andere schon, aber lass mir doch das. Vielleicht ist es auch deine Zeit. Komm, nach Feierabend, Jesus, da möchte ich doch auch bitte selbst entscheiden können, wie ich meine Zeit verbringe. Bisschen abschalten. Ist doch in Ordnung, Jesus, komm. Lass mich da noch ein bisschen selber drüber entscheiden. Ich sage das jetzt nicht, um dir kurz vor deinem Urlaub noch einen schweren Stein mitzugeben, bei dem du den ganzen Urlaub zu nagen hast, sondern ich glaube, dass wenn du immer mehr und mehr alles von deinem Leben unter Gottes Herrschaft stellst, denn das ist eine der größten Ermutigungen für dein Leben, aber auch für die Menschen, die dein Leben sehen. Die sehen, wie du dein Leben lebst. Ich will dich ermutigen, dass du alles von dir taufen lässt. Dass du nicht irgendwas aus dem Wasser hältst, was du noch selber behalten möchtest, sondern dass du immer mehr nach und nach alles von deinem Leben taufen lässt, alles sterben lässt, alles unter Gottes Herrschaft stellst. Ich denke, das bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Nicht mehr ich entscheide jetzt über mein Leben, sondern Jesus. Weil ich nicht mehr lebe, sondern Jesus jetzt in mir lebt. Kommen wir zum dritten Punkt. Jesus nachfolgen ist die dritte Voraussetzung, die er nennt, wenn man hingegebener Jünger sein möchte. Und wenn man Jesus nachfolgt, dann bedeutet das, es geht um etwas Größeres. Es geht um etwas Größeres, Besseres, Krasseres als dein Leben. Es geht um Gottes Reich. Wir haben ganz am Anfang vorhin haben wir Markus 8, Vers 34 gelesen und direkt danach in Vers 35 steht auch etwas sehr Gutes. Da hat Jesus gesagt, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Das ist kein Vielleicht, das sind Fakten. Jesus sagt hier nicht, wenn du dein Leben versuchst zu retten, dann kann es vielleicht eventuell sein, dass du möglicherweise dein Leben verlierst. Jesus sagt ganz klar, straight, Fakten, wenn du dein Leben retten willst, dann wirst du es verlieren. Wenn du dein Leben vor diesem Herrschaftswechsel verstecken möchtest, dann wirst du es verlieren. Wenn du dein Leben aber um Jesu willen verlierst, wenn du stirbst, damit Jesus in dir lebt, dann wirst du dein Leben retten. Und du sollst Jesus nicht nachfolgen, damit du dein Leben rettest. Du sollst Jesus nicht nachfolgen, weil man das halt so tut als guter Christ. Ich glaube, der Schlüssel zu unverkrampfter und fröhlicher Nachfolge aus freien Stücken ist, aus der Freude über das Größere das Geringere zu lassen. Aus der Freude über das Größere das Geringere zu lassen. Aus der Freude darüber, Jesus nachzufolgen, einmal bei ihm zu sein, seine Herrlichkeit zu sehen, von seiner Gegenwart erfasst zu werden. Aus der Freude darüber lasse ich das Geringere, lasse ich mein Suchen nach Glück in Alkohol, Partys, Drogen, Internet, was auch immer. Aus der Freude über Jesus gebe ich mein Leben ihm hin. Wir haben jetzt also drei Voraussetzungen. Drei Voraussetzungen, die Jesus sagt, wie man zu einem hingegebenen Jesus-Nachfolger wird. Man muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen. Ich habe ja gerade schon gesagt, diesen Satz, den Jesus da sagt, der steht in allen vier Evangelien. Und im Lukas-Evangelium steht dazu noch ein kleines Wort, was aber, finde ich, einen sehr wichtigen Aspekt davon beschreibt. Im Lukas-Evangelium, in Lukas 9, Vers 23 steht, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen und sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Diese drei Punkte, das ist kein heroischer Akt, den du einmal in deinem Leben bei deiner Taufe oder deiner Bekehrung tust. Das ist kein heroischer Akt, den du einmal im Leben, einmal in der Woche, sonntags, morgens im Gottesdienst machst und dann reicht es schon irgendwie. Es muss täglich passieren. Und das ist auch gut so, weil ich bin so vergesslich. Wenn ich das nicht täglich tue, dann bin ich irgendwann wieder an dem Punkt, dass ich tief in meinen eigenen Wünschen, in meinem Egoismus und in meinem Wunsch zur Selbstverwirklichung verloren bin. Wenn wir unser Kreuz täglich auf uns nehmen, täglich uns daran erinnern, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in mir. Dann wird das irgendwann Wirklichkeit. Dann wird das irgendwann immer mehr Wirklichkeit, dass tatsächlich alles aus unserem Leben unter Jesu Herrschaft steht und nicht irgendwas noch aus dem Taufwasser gehalten wird. Vielleicht sagst du jetzt, okay, die drei Voraussetzungen habe ich jetzt verstanden. Wie komme ich jetzt dahin? Ich persönlich tick so, ich hätte am liebsten so einen 10-Schritte-Plan und am Ende bin ich da. Funktioniert aber leider so nicht. Ich glaube, es gibt keinen 10-Schritte-Plan, auch keinen 5-Schritte-Plan, wie man da hinkommt, wie man zu diesen drei Voraussetzungen hinkommt. Ich glaube, diese radikale Jesus-Nachfolge, diese radikale Hingabe ist kein Schritt. Ich glaube, das ist eine Konsequenz von einem tiefen Gottvertrauen. Die Kernfrage von uns Menschen war, ist und wird immer sein: Wem vertraust du? Und wem vertraust du mehr? Wem vertraust du zu Hause? Und wen verleugnest du? Verleugnest du Jesus und vertraust dir selber, dass du schon irgendwie weißt, wie dein Leben am besten zu führen ist? Oder verleugnest du dich und vertraust Jesus, dass er den besseren Plan für dein Leben hat? Wenn du zu dieser Jüngerschaft, zu dieser Hingabe kommen willst, dann musst du dir zwei Fragen stellen. Die erste Frage: Glaubst du, dass Gott es besser weiß als du? Glaubst du das wirklich? Ganz ehrlich, ich manchmal nicht. Oder glaubst du, dass du es besser weißt? Dass du besser weißt, was du für dein Leben brauchst, dass du besser weißt, was du brauchst, um runterzukommen, um abzuschalten, um ein erfülltes Leben zu haben. Weil ganz ehrlich, Gott, der ist doch irgend so ein Spielverderber, ein alter Mann mit langem Bart, ganz oben im Himmel, der ist so weit weg, der hat doch eh keine Ahnung, wie das Leben heutzutage abläuft. Glaubst du, dass Gott es besser weiß als du? Und die zweite Frage: Glaubst du, dass Gott das Beste für dich will? Glaubst du, dass Gott gut ist, oder glaubst du, dass Gott nur zu anderen gut ist? Es ist nicht einfach, sich diesen zwei Fragen zu stellen. Es ist schwer und manchmal wird einem dadurch ein paar Sachen klar, die etwas unangenehm zu konfrontieren sind. Aber ich glaube, wenn man diese zwei Fragen mit Jesus klärt, dann wird dieser Schritt zu der radikalen Hingabe umso einfacher. Denn wenn ich davon überzeugt bin, wenn ich tief in mir glaube, dass Gott es besser weiß als ich und dass Gott das Beste für mich will, dann ist es ja auch nicht schlimm, dass ich ihm mein Leben komplett hingebe, dass er komplett über mein Leben entscheidet, weil er will ja sowieso nur das Beste für mich. Und er weiß auch besser, was das überhaupt ist. Ich möchte dir ganz besonders diese zwei Fragen jetzt mitgeben. Denn die Antwort auf diese zwei Fragen, die findest du nur an einem Ort. Die findest du nur im Gebet. Glaubst du, dass Gott das Beste für dich will? Und glaubst du, dass Gott es besser weiß als du? Die Antwort auf diese Fragen findest du nur auf deinen Knien im Gebet vor Gott. Ich will dich ermutigen, dass du diese zwei Fragen mitnimmst, sie mit Jesus besprichst, damit ihm einmal besprichst, was alles genau noch nicht unter seinem Herrschaftswechsel steht, was du noch zurückhältst. Es war für mich persönlich ein Schlüssel, der dafür gesorgt hat, dass ich noch mal tiefer in meinen Glauben, noch mal tiefer in mein Leben mit Jesus, noch mal tiefer in meine Nachfolge komme. Weil ich gemerkt habe, wenn ich das Beste für mich suche, klappt das nicht so gut. Gott weiß es besser als du. Und Gott will auch nur das Beste für dich. Wir haben jetzt vor dem Abendmahl noch ungefähr 1-2 Minuten Zeit für Stille, für Reflexion, damit du das Gesagte noch ein wenig rekapitulieren kannst, glaube ich, ist das Wort. Geh ins Gebet, sprech mit Jesus darüber. Ich wünsche dir, dass du immer mehr hingegeben für Jesus leben kannst, weil das Beste für dich ist. Amen.